Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallihallo, du hörst Pekeb für die Ohren, der Podcast für Informationen rund um das erste Lebensjahr deines Babys. Wir sind Sarah und Nina, beide Pädagoginnen und Gruppenleitungen und berichten hier in diesem Podcast aus unserer Praxis. Das ist die erste Folge nach unserer Weihnachtspause und in dieser Zeit haben wir uns mal vor lauter Langeweile die Download-Statistiken unseres Podcast-Hosters angeguckt und sind dabei quasi vor Freude vom Stuhl gefallen, als wir gesehen haben, wo überall auf dieser Welt unser Podcast inzwischen gehört wird. Wir haben nämlich herausgefunden, dass einmal wir im Monat ungefähr 3000 Leute gefunden haben, die uns hören. Und das in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und jetzt kommt's, pass auf, Südafrika. 21 Mal im letzten Monat in Südafrika, in den USA und in Israel und Kanada. Krass verrückt. Das hat uns wahnsinnig gefreut, mega überrascht und motiviert uns unglaublich, euch weiter mit gutem Inhalt und informativen Dingen über eure Babys zu versorgen. So, hallo Sarah.
Hallo Nina. Es geht wieder los.
Ja, total. Willst du mal verraten, was wir uns heute so ausgedacht haben? Worum soll es heute gehen?
Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Good Enough Mother von Winnicott und werden uns ein bisschen darüber schlau machen, was steckt eigentlich dahinter, was hat Winnicott geforscht, wer war der eigentlich, wie ist das mit der Good Enough Mother und werden dann nochmal ganz praktisch werden und uns überlegen, was bedeutet das eigentlich für unseren Alltag mit unseren Babys und unseren Familien und was für ein Druck entsteht da eigentlich und wie können wir damit umgehen. Und da würde ich sagen, Nina, erzähl doch mal, was wissen wir eigentlich zu diesem Thema?
Genau, ich glaube, das Erste überhaupt erstmal ist, dass wir das als ganz, ganz, ganz wichtig ansehen, dass sich jede Mutter, jeder Vater mal überlegt, in welche Kategorie falle ich so? Bin ich eine too good mother? So eine, also eine zu gute Mutter? Oder bin ich oder möchte ich sein eigentlich eine ausreichend gute Mutter? Also das ist so ein bisschen unser Ziel heute, nicht? Dass wir euch mal Gelegenheit geben, echt zu gucken, wie ist eigentlich euer Wunsch? Wie wärt ihr gerne? Und praktisch zu gucken, wer oder wie seid ihr eigentlich? Wie füllt ihr eure Elternrolle aus? Also das finde ich ganz schlau, mal zu machen.
Und da wäre ja vielleicht jetzt so ganz am Anfang erstmal wichtig, wie ist denn dieses Thema eigentlich entstanden? Oder diese Begrifflichkeiten von der Good Mother und Good Enough Mother?
Genau, das ist eine super Frage. Also die geht zurück auf Winnicott. So, und schon vor ganz, ganz langer Zeit. Der hat nämlich in den 1950er und 1960er Jahren geforscht zum Thema, wie entwickelt sich das Selbst eines Babys. Das war so seine große Fragestellung. Der ist Kinderarzt, englischer Kinderarzt gewesen und Psychoanalytiker. Und die Psychoanalyse und auch andere psychologische Schulen beschäftigt sehr, sehr stark, wie entwickelt sich das Selbst zu dem, was es ist. Also wie wird ein Mensch zu dem, die oder der er ist. So, und Winnicott hat diesen Prozess ganz, ganz schön beschrieben. Er hat herausgefunden, dass sich ein Baby in so verschiedenen Stufen, also einmal von so einer absoluten Abhängigkeit zur Bezugsperson, dann von einer relativen Abhängigkeit bis hin zu einer relativen Unabhängigkeit entwickelt. Und das, was für uns heute so wichtig ist eigentlich, ist, dass er herausgefunden hat, dass zu gute Mütter, also er hat nur von Müttern gesprochen in den 50er und 60er Jahren, heute würde man sehr wahrscheinlich von Müttern und Vätern sprechen. Er hat nur von Müttern gesprochen, also er hat herausgefunden, dass diese zu guten Mütter diesen Prozess so von der absoluten Abhängigkeit zur relativen Unabhängigkeit nicht begünstigen, wenn sie zu gute Mütter sind. Das heißt, er entdeckte, dass zu gute Mütter diesen Prozess eigentlich behindern. So, wenn nämlich am Anfang, wenn das Kind noch ganz jung ist, die Mütter optimalerweise angemessen und prompt auf die Bedürfnisse ihres Babys reagieren, da haben wir ja auch schon in anderen Podcast-Folgen drüber gesprochen, dann benötigen die Babys für eine gesunde, gute Entwicklung und jetzt kommt das Zauberwort, ein gewisses Maß an Unzufriedenheit. Der hat das a certain degree of dissatisfaction genannt, wenn ihre eigenen Fähigkeiten wachsen. Also, und das hat eine ganz, ganz, ganz wichtige Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Das lernt nämlich, dass ihre Bedürfnisse nicht sofort erfüllt werden müssen, sondern auch etwas aufgeschoben werden können. Und hierdurch hat es einfach die Chance, das Kind zu lernen, sich selbst zu regulieren, weil es notwendig ist. Das heißt, weil es jetzt gerade mal einen Moment lang ein bisschen blöd ist, wenn das Bedürfnis nicht prompt erfüllt wird.
Und da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir schon ganz oft hatten, ne? Je jünger, je prompter und je älter kann ich auch mal eine Pause haben vor der Bedürfniserfüllung.
Genau, und da sind wir Winnicott echt total dankbar, dass er forschend dahin geguckt hat, weil er hat so rausgefunden, dass diese Selbstregulation natürlich nur stattfindet, wenn das Kind auch mit negativen Gefühlen zu tun hat, die nicht sofort behoben werden können. So, also Das Baby erfährt, dass es mit negativen Gefühlen, wenn es jetzt mal gerade ein bisschen blöd ist, das heißt, wenn es vielleicht mal warten muss, bis ein Bedürfnis erfüllt wird, lernt das Kind erstmal kennen, dass es diese Gefühle überhaupt gibt. Ja, also der hat ja sich angeguckt, wie entwickelt sich das selbst. Es gibt diese negativen Gefühle, die gehören zu mir und ich kann im weiteren Verlauf meiner Entwicklung etwas tun, um diese Gefühle zu verändern. Das ist dann das, was wir als Regulationsprozess nennen. Also ein gewisses Maß an Unzufriedenheit ist durchaus ein Motor, ein guter Motor für eine gute Entwicklung. So. Und das ist ein eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir Winnicott zu verdanken haben, im Prinzip. Also er findet, dass eine good enough mother absolut einer too good mother vorzuziehen ist, wenn wir uns angucken, wie verläuft die Entwicklung der Kinder. Also im Prinzip eine ausreichend gute Mutter ist deutlich besser als eine Supermutter.
Und in dem Zusammenhang ist ja auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, der bei diesen Begrifflichkeiten häufig auftaucht, auch nochmal für die Selbstreflexion zu gucken, dass eben auch Fehler zum Elternsein, zum Mutter- und Vatersein dazugehören. Und vielleicht auch mal so die Idee von, ich setze jetzt diesen Erziehungsansatz um und stelle fest, ich scheitere damit. Und dann versuche ich es nochmal neu. Also dass auch dieses Scheitern und Fehler machen ein Teil der Elternschaft ist und dass das auch ganz wichtig ist für unsere Entwicklung in unserer Rolle als Mutter und Vater, von diesem Perfektionsdruck ein bisschen wegzukommen.
Absolut, ja. Total. Das sehe ich genauso wie du. Vielleicht können wir mal gucken, wie wir uns weiter diesem Thema nähern. Wenn du so hörst, Sarah, zu gute Mutter oder zu gute Eltern, was hast du da für ein Bild? Das heißt, wie erkennen wir die in den Gruppen? Und wie kann vielleicht die Mutter oder der Vater, die uns hört, selber jetzt gucken, ah ja, guck mal, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Sie jetzt hier beschreiben, das entspricht so dem Bild, das ich von mir selber habe. Also was machen zu gute Eltern aus? Woran erkennen wir die?
Ich finde, so ein bisschen ist das ja immer erstmal, vielleicht geht das jetzt auch vielen von euch HörerInnen so, dass einem dieser Begriff Helikoptereltern in den Kopf kommt, bei dem Thema too good mother oder zu guten Eltern. Ich finde, wenn wir das jetzt auf Kursgeschehen oder auf ein Beispiel runterbrechen wollen, wäre das zum Beispiel, wenn ein Kind in der Bauchlage ist und gerade ganz angestrengt dabei ist, an diese Rassel zu kommen, die vor mir liegt. Ne, und die Füße arbeiten und die Arme arbeiten und das ist richtig, richtig anstrengend. Und ich merke, als Baby so richtig geht das gerade nicht voran und ich fange an zu quengeln, dass mir meine Eltern sofort die Rassel geben. Dass sozusagen dieser Moment, dass ich das selber erreichen kann, dass ich diesen Frust aushalte, der mir aber vielleicht auch nochmal Energie gibt, da hinzukommen, dass ich diese Zeit gar nicht habe, sondern dass sofort mir die Rassel gegeben wird. Oder wenn die Kinder schon mobiler sind, und sie krabbeln durch den Raum und sie sind jetzt an der anderen Seite des Raums und merken, oh, jetzt bin ich doch schon ganz schön weit weg, dass die Mütter oder Väter dann tatsächlich immer hinterher sind. Also hinter den Kindern herlaufen, hinter den Kindern herkrabbeln, also sozusagen immer ganz nah bleiben. Und ich finde, das Gegenteil davon wäre zum Beispiel, ich bleibe sitzen, du darfst dich entfernen, du darfst sozusagen gucken, wie groß kann dein Radius sein. Und wenn du dich jetzt umdrehst und siehst, oh, ich bin ganz schön weit weg und vielleicht anfängst ein bisschen zu quengeln, dann kann ich auch meine Arme ausstrecken und dich erstmal dazu animieren, selber zu mir zu kommen. Wenn ich merke, das geht nicht, dann stehe ich auf und gehe hin. Ne, also da auch nochmal so eine Unterscheidung zu machen. Das wären jetzt die ersten Beispiele, die mir dazu einfallen. Welche Idee hast du noch?
Ja, ich finde, ich finde so auf einer, das, was du beschrieben hast, war total schön und praktisch. Ich hatte gerade so darüber nachgedacht, dass mein Eindruck von too good parents, also von zu guten Eltern, ist, dass die immer echt mega informiert sind. Also die kommen oft in die Kurse und erwähnen das auch, dass sie echt dies und das Buch schon gelesen haben und dass sie da und da auf Insta folgen. Und die sind gut, um vielleicht nicht zu sagen extrem gut informiert. Das heißt, die haben die Schwangerschaft echt wirklich genutzt, um sich über kindliche Entwicklung echt wirklich schlau zu lesen. Das ist ja erstmal gut. Also das gefällt uns ja gut, da ist ja überhaupt kein Stück Kritik dran zu üben. Wie ich diese zu guten Eltern erlebe, ist, dass so eine hohe Erwartung dann aufgebaut wird. Zum einen an sich selbst, weil ich habe jetzt die Bücher gelesen, ich habe das verstanden. Jetzt habe ich eine Idee von dem, wie mein Leben so sein soll mit meinem Kind. So. Das heißt so die Erwartung an sich und den Alltag und dann finde ich, fängt es an, kritisch zu werden, auch so eine Erwartung an die kindliche Entwicklung und an das Kind, wie sich das Kind entwickeln soll, nämlich so, wie es in den Büchern steht. So. Und dann fängt es an, interessant zu werden, finde ich so, manchmal so aus meiner Beobachtungsperspektive, weil sich Kinder einfach nicht genau so verhalten, wie es in Büchern steht. Nicht so. Und dann kommen diese Eltern, die so ein Schema F, so eine Schablone über ihr Kind legen, so ein bisschen in Struggle. So, die sind dann sehr verunsichert, sind sehr ängstlich und zweifeln so ein bisschen an der Gesundheit ihres Kindes. So, das,
ja, und auch teilweise an ihrer eigenen Kompetenz, ne? Und das ist, finde ich, das, was so schade ist, weil natürlich ist es erstmal super, sich zu informieren über kindliche Entwicklung. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Ich glaube, das, was dann manchmal entsteht bei den Eltern, ist so ein Druck, gerade wenn wir gelesen haben und wissen, wie wichtig die ersten Lebensjahre sind. Und da wollen wir dann keinen Fehler machen. Und ich glaube, dass das dann ganz oft so einen immensen Druck macht, dass es teilweise nicht möglich ist, sich auch mal entspannt zurückzulehnen und auf das Kind zu gucken, was es uns zeigt. Ich glaube, das geht dann manchmal dadurch verloren. So, ne, durch diesen inneren Anspruch, durch diesen inneren Druck, das ist auch das, was ich ganz oft in meinen Kursen sage. Was haben wir für einen Anspruch an uns, ans Elternsein? Und 100% schafft niemand von uns. Wenn wir jeden Tag 100% schaffen wollen, dann gehen wir irgendwann daran kaputt. Das kann keiner schaffen. 70%, 80% sind schon super. Da dürfen wir uns drüber freuen und dürfen uns abends auf die Schulter klopfen. Aber ich glaube, dieser hohe Anspruch und dieser Anspruch, wenn ich jetzt was falsch mache, was hat das für Auswirkungen auf das weitere Leben, ist, glaube ich, ganz oft ein riesiger Faktor, weswegen wir gar nicht so einen richtig weichen Blick auf unser Kind haben können, weil das immer mitschwingt.
Genau, wenn ich eine Schablone anlege, dann gucke ich, ob die Schablone ausgefüllt ist und gucke nicht auf den Inhalt der Schablone, sondern wundere mich nur, warum es nicht passt. Mir fällt gerade ein, dass ich mal, ich weiß gar nicht in welchem Buch, aber ich weiß, dass es Jasper Juhl war, der diesen wunderbaren Satz gesagt hat, dass die besten Eltern pro Tag etwa 20, hast du es
ja
auch gelesen?
Ja, ich habe es auch gelesen.
Etwa 20, und hat er ernsthafte gesagt, aber er hat irgendwie, also wirklich nicht nur 20 Fehler, sondern wirklich 20 ernsthafte Fehler pädagogischer Art mit ihren Kindern am Tag machen und dass er ausreichend gute Eltern daran erkennt, dass sie die machen und dass sie darüber einfach die Verantwortung übernehmen und sagen, jo, das habe ich jetzt, das war nicht gut. Das kann ich, wenn es das nächste Mal passiert, anders machen. Und wenn das Kind alt genug ist, kann man es den Kindern auch sagen, guck mal, oh, da habe ich das so und so gemacht, das war blöd. Da war ich so müde oder da hatte ich nicht so viel Zeit, dass ich da so und so reagiert habe. Liebes Kind, das war falsch, das tut mir leid. Super, super gut.
Ja, und das ist doch auch so wichtig in Elternschaft, dass wir als erwachsene Personen die Verantwortung übernehmen für das, was bei uns in der Familie läuft. Das können unsere Kinder nicht, ne? Das müssen wir machen. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dahin zu kommen, zu sagen, ich darf Fehler machen. Wichtig ist, ich übernehme die Verantwortung. Nicht du, Kind, hast einen Fehler gemacht und deswegen habe ich jetzt so und so reagiert, sondern ich bin der Erwachsene, ich habe diese Entscheidung getroffen, meine Verantwortung. Und das ist so grundlegend. Das ist auch so schön aufgegriffen nochmal in dem Film von Good Enough Parents. Der zweite Teil, Liebe, Wut und Milchzähne. Da ist das auch nochmal ein Aspekt. Ja.
Ja, lass uns doch nochmal sammeln. Woran, wir haben jetzt eben diese Too Good Parents so uns angeguckt. Das heißt, haben rausgefunden, woran wir diese erkennen und worüber die sich so auszeichnen. Wenn wir uns jetzt die andere Seite, das heißt das, was Winnicott und Jasper Juhl ja als besser oder als ja einfach als bessere Art, diese Elternrolle auszufüllen, bezeichnen. Was macht die denn aus? Wir haben schon rausgefunden, dass sie einfach Fehler machen, dass sie echt nicht fehlerlos sind, wie das vielleicht die Too Good Parents planen oder es gerne sein würden. Ausreichend gute Eltern machen Fehler, lernen draus. Woran erkennen wir die noch? Fällt dir was ein?
Ich finde, ich muss gerade ein bisschen an Franzi denken.
Ah.
Ja, weil Franzi mal gesagt hat in den Kursen, wenn die Babys mobil werden, und das habe ich tatsächlich übernommen, kriegen die Eltern die Bademeisterposition. Die stehen am Rand, haben das Geschehen im Blick und greifen ein, wenn es notwendig ist. Und ich finde, das ist was Good Enough Elternteile ein Stück weit ausmacht. Dieses, ich kann auch mal am Rand stehen und ich kann dich erstmal machen lassen, Baby. Und ich kann dich erstmal ausprobieren lassen, ohne dass ich schon eine Idee davon habe, was am Ende dabei rausgekommen sein soll, was du geschafft haben sollst, sondern ich kann wirklich erstmal, ich stehe da, ich beobachte dich, ich bin aber als sicherer Hafen da. Und wenn es nicht mehr geht und wenn ich merke, oh, jetzt brauchst du mich, jetzt brauchst du Sicherheit, dann greife ich ein und vorher lasse ich dich probieren. Also wirklich auch dieses aushalten können, zu gucken, was kommt da jetzt und was zeigst du mir? Ich glaube, das ist etwas, was da eine ganz große Rolle spielt. Die genau. Bademeisterposition haben zu können.
Ja. Sei Bademeisterin.
Ja, aber ich finde, das wirklich, das war so ein Bild von Franzi, das hat sich bei mir so eingeprägt.
Ja. Ja, das habe ich, das, ja, da hast du recht. Und das, was da ja hintersteckt, ne, ist, finde ich, dass die Bedürfnisse des Kindes zu sehen, das heißt, aus meiner Definition sind ausreichend gute Eltern, die empathisch natürlich sind. Das heißt, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen, eigentlich immer die Möglichkeit haben zu sehen, worum geht es meinem Kind jetzt, ohne den Anspruch zu haben, das jetzt sofort und auf der Stelle zu befriedigen. Das finde ich mega, mega, mega wichtig. Das heißt, bedürfnisorientiert zu sein, heißt ja nicht, dass mein Kind jetzt sofort alles von mir bekommt. Und das entspricht ja auch dem, was Winnicott rausgefunden hat. Das heißt, ein ausreichendes Maß an Unzufriedenheit bei ihren Kindern immer mal wieder geschehen zu lassen. So, das heißt zu sehen, okay, ich sehe jetzt zwar, du möchtest jetzt auf meinen Arm, liebes Kind, ich stehe jetzt hier irgendwo und du weinst und quengelst an meinen Beinen und möchtest auf meinen Arm. Das sehe ich, um es mal ganz plakativ zu machen. Ich signalisiere meinem Kind, das sehe ich jetzt auch, aber guck mal, es geht jetzt gerade nicht. Oh Mann, das ist blöd für dich. Ich sehe, du willst unbedingt auf meinen Arm. Ich muss jetzt das hier eben noch schnell zu Ende machen, dann geht das. Das heißt, meinem Kind zu zeigen, ich sehe dein Bedürfnis und wenn es geht, werde ich es auch befriedigen.
Und das ist ja auch so wichtig, was du auch am Anfang gesagt hast, das kann man hier ja auch nochmal ganz wunderbar aufgreifen, dass es auch darum geht, die gesamte Gefühlspalette kennenzulernen. Und wenn ich als Elternteil immer nur freundlich, fröhlich und lustig mit dir rede und immer sofort deine Bedürfnisse erfülle, auch wenn sie über meine eigenen Grenzen und über meine eigenen Kapazitäten hinausgeht, dauerhaft, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Und dann lernst du als Kind auch überhaupt nicht kennen, was für Gefühle du fühlst und wie vielfältig eigentlich Beziehung sein kann. Dass es nämlich eben nicht immer nur lachen, fröhlich sein und ein super Kompromiss finden ist, sondern dass es eben auch manchmal so ist. Es gibt Ärger, es gibt Wut, es gibt Traurigkeit und dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir eben auch nur lernen, wenn wir das von unseren Eltern auch vorgelebt kriegen. Und da hat, die Dr. Nicole Wilhelm auch mal was ganz Tolles gesagt, die ist pädagogische Beraterin und kommt auch aus diesem Family Lab Bereich, ist die sehr viel unterwegs und die hat das auch mal gesagt, die hat gesagt, wir erwarten ganz oft und das ist ja auch nochmal wieder das, was in diese Too Good Mother Richtung geht, dass wir immer einen tollen Kompromiss finden, dass wir immer in der Lage sind, friedlich die Sachen zu lösen und Bedürfnisse immer prompt zu erfüllen. Und dass sie sagt, das ist die größte Dreckslüge, die es gibt. Das ist jetzt wirklich ein Zitat von ihr. Und ich glaube, das ist das, was dann diese Good Enough Mother ausmacht. Dieses, ich zeige dir die gesamte Gefühlspalette und ich zeige dir, dass es mal Ärger und Frust gibt. Und das ist okay, weil das sollst du auch kennenlernen. Und zwar erstmal in der gesicherten Bindung zu mir oder zu Papa und dann irgendwann eben auch im erweiterten Kreis.
Unsere Kinder, ja, total, unsere Kinder entwickeln sich, so hat Winnicott das, glaube ich, genannt, oder der hat das Selbst entwickelt sich, genau, das Selbst entwickelt sich in Resonanz zu den wichtigsten Bezugspersonen. Das heißt, wenn meine wichtigsten Bezugspersonen mir ermöglichen, das heißt, wenn ich negative Gefühle genauso wie positive und schöne kennenlerne, über und mit meinen wichtigsten Bezugspersonen, dann entwickelt sich das Selbst viel, viel vielfältiger und so, wie ein Selbst sich optimal entwickeln kann. Und Begriffe wie Frustrationstoleranz zum Beispiel,
ach ja,
sind auch Begriffe, mit denen wir... Das kennst du auch.
Ja, habe ich schon mal gehört.
Also da haben wir ja auch eben nicht erst mit zu tun, wenn die Kinder 3 und 4 im Kindergarten irgendwann mal ein Spielzeug weggenommen kriegen und der Paul das dann nicht wieder zurückgibt oder ein anderes anbietet, sondern mit dem Spielzeug einfach abhaut. Wenn ein 4-jähriges Kind zum ersten Mal da einen Frust erlebt und noch nie mit Frust zu tun hatte, dann ist der massiv überfordert. Wohingehend, wenn wir jetzt in der frühen Kindheit, das heißt im 1. und 2. Lebensjahr, den Kindern ein gewisses Maß an Unzufriedenheit, a certain degree of dissatisfaction, zeigen, dieses Gefühl begleiten, das heißt ihnen sagen, oh, du findest das gerade richtig blöd, dass du kein zweites Eis kriegst, oder du findest es gerade richtig blöd, dass du ein bisschen warten musst, bis ich dich auf den Arm nehme, das sehe ich. Punkt. Ohne Aber, ich sehe das. Dann hat das Kind die Chance, diesen Frust zu verarbeiten und das tatsächlich dann in, so wie das psychoanalytisch dann ausgedruckt würde, in das Selbst zu integrieren. Dass es auch zur eigenen Persönlichkeit gehört.
Und auch da finde ich es wieder wichtig, weil wir ja vorhin auch nochmal so über diesen Faktor Druck, den Eltern sich machen, gesprochen haben. Auch hier ist es wichtig, wenn euch das über die Lippen kommt und euch das gerade leicht fällt, das zu benennen, super, dann macht das immer dann, wenn es geht. Und wenn ihr aber merkt, heute habe ich überhaupt keine Kapazitäten dafür, ist das auch nicht schlimm, wenn ihr mal nicht benennt, was ihr gerade seht.
Das stimmt.
Dass wir dieses Thema Druck auch einfach nochmal in Relation setzen. Es geht hier nie um absolut Dinge, die jederzeit und immer sein müssen, sondern wirklich eingebettet auch in eure jeweilige Familiensituation.
Ich glaube, das ist ein schöner Moment, um mal zu gucken, was Eltern denn, wenn ihr jetzt so anfangt, euch so vielleicht bei der einen oder anderen Beschreibung, die wir gerade gemacht haben, zu entdecken oder auch euer Bild, wie ihr gerne sein möchtet als Eltern, vielleicht erstmal kennenlernt oder möglicherweise sogar hinterfragt, finde ich, ist das Thema Druck, ne, ein total wichtiges. Das heißt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, meine Kinder sind erwachsen inzwischen und ich beobachte junge Eltern nun wirklich schon eine ganze Weile, wie sie sich bemühen. Und mein ganz kleiner persönlicher Eindruck ist, dass dieser Aufwand und dieses, das hat mal jemand Investment genannt, das heißt dieses Investment Erziehung, dass es immer, immer größer wird. Also wir haben uns, als meine Kinder klein waren, nun wirklich auch bemüht und ich als Pädagogin natürlich auch wirklich und habe selbstverständlich viel investiert, ohne dass das so viel war, wie ich das heute bei den Eltern beobachte. So. Und ich glaube vielleicht, Sarah, versuchen wir mal zu gucken, was können denn Eltern eigentlich machen, um diesen Druck, woher auch immer er kommt, ob sie sich den selber machen, ob Gesellschaft den vielleicht vorgibt, weiß ich nicht. Was können denn Eltern machen, um diesen Druck vielleicht mal zu hinterfragen? Fällt dir da was ein? Oder um den zu minimieren?
Also erstmal, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, was ist mir in meiner Rolle als Mutter und Vater eigentlich wichtig? Wenn wir jetzt überlegen, was wir so tagtäglich hören, was an uns herangetragen wird, wie viele Möglichkeiten wir haben, was uns soziale Medien auch alle zeigen, was wir da nicht alles tun könnten, wirklich nochmal darüber, also einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, was ist mir als Mutter, als Vater wichtig? Was möchte ich, dass mein Kind von mir mitnimmt? Das ist, glaube ich, so der eine Schritt, da mal so für sich drüber nachzudenken. Und da kann dann bei rauskommen, ich möchte, dass mein Kind sich später daran erinnert, dass wir toll zusammen gespielt haben. Und das bedeutet nicht, ich muss aus Pappmaché 2000 Sachen basteln oder 10.000 Türme bauen, sondern einfach, ich begleite dich in deinem Spiel. So. Das kann ein Schritt sein. Und das andere ist, einfach auch nochmal zu überlegen, wann merke ich, dass mein Kind zufrieden ist. Und da, spätestens da, merken wir, dass das eigentlich gar nicht so viel braucht, wie wir vielleicht uns selber Druck machen, uns das Umfeld Druck macht, uns die Medien Druck machen, sondern wirklich mal zu gucken, wann sehe ich, dass mein Kind zufrieden und ausgeglichen ist.
Ich habe das mal Eltern gefragt und ich war erstaunt, dass die so erstaunt waren. Also ich war so überrascht, dass die sich diese Gedanken, glaube ich, noch nicht gemacht haben. Das heißt, zu gucken, worum geht es eigentlich im Alltag mit Kindern? Worum geht es eigentlich? Und wenn man sich da auf dem kleinsten Nenner trifft, dann ist das tatsächlich Zufriedenheit der Kinder. So. Und woran erkenne ich, dass mein Kind im Alltag mit mir zufrieden ist? So, ganz, ganz praktisch. Mein Kind hat Lust an dem Spiel zum Beispiel. Mein Kind macht das, was ich anbiete, mit mir gemeinsam gerne. So, daran erkenne ich, dass mein Kind zufrieden ist. Und dann ist es nicht wichtig, dass es ein pädagogisch wertvolles Spiel ist. So, es gibt natürlich Pick-up-Anregungen, dafür stehen wir ja, die einfach der Entwicklung helfen, die Entwicklung voranbringen, die Kinder wirklich in dem abholen, was sie gerade lernen, so, und was sich gerade entwickelt, keine Frage. Aber es gibt auch manchmal Spiele, die machen einfach nur Spaß. Und total, die dürfen auch sein.
Ja, die sind doch auch so wichtig. Und ich finde, es ist dann, wenn wir von diesem ersten Jahr weggehen oder über das erste Jahr hinausgucken, muss es auch nicht immer, ich muss mir nicht immer Wunder was einfallen lassen. Es ist doch auch toll, die Kinder haben eine wahnsinnige Freude daran, an Alltagstätigkeiten teilzunehmen. wenn wir zusammen kochen, zusammen backen, vielleicht zusammen, wir können ein super Spiel daraus machen, zusammen Wäsche zusammenzulegen, ne? Also auch das kann etwas sein, wo ich Kinder wirklich mit abhole, weil sie eine Wichtigkeit haben, weil sie die Dinge machen können, mitmachen können, die ich immer tue. Also auch da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ohne dass ich da jetzt groß was auffahren muss.
Genau. Und auch überhaupt mal sich zu fragen, das finde ich überhaupt auch echt eine ziemlich schöne Idee. Wenn ich überlege, okay, wie bin ich eine ausreichend gute Mutter, dann finde ich, steht für mich da immer echt mal so die Frage, was macht mich als Mutter, mich als super individuelle, subjektive Mutter eigentlich wertvoll für mein subjektives, individuelles Kind? Also nicht generell, wann sind Mütter für alle Kinder wertvoll, sondern ich für mein Kind. Was macht mich wertvoll? Was macht mich unauswechselbar für mein Kind? Das finde ich eine tolle Frage.
Und da fallen euch bestimmt ganz tolle Sachen ein. Und ihr könnt euch auch mal, wenn ihr habt, mit eurem Partner, Partnerin eine ruhige Minute nehmen und vielleicht euch auch gegenseitig mal zu sagen, was finde ich, macht dich so wertvoll für unser Kind. Das ist nämlich auch schön.
Ganz schöne Beschäftigung.
Ja.
Mit einer schönen Flasche Wein, noch viel schöner.
Oder einem Kai Pirinha.
Oder einen anderen netten Getränken mit bunten Strohhalmen, ja.
Ja.
Aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Also das heißt, das, was Social Media, was möglicherweise pädagogisch, psychologisch, Literatur euch informiert, ist das eine, individuell jede für sich auf ihr eigenes Leben mit Kind zu gucken, ist das andere. Und dann wird ein Schuh draus. Dann wird ein Schuh draus, wenn ihr guckt, was passt eigentlich zu mir. Und das kann man in Entscheidungen, alltäglichen Entscheidungen, Krippe, wann, welche, windelfrei, ja oder nein, möchte ich das? Beikost, wann starte ich, womit starte ich? Was passt zu euch? Es gibt natürlich Fahrpläne, es gibt natürlich Empfehlungen, aber die Entscheidung, was passt eigentlich zu mir und was will eigentlich mein Kind? So, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das dann als richtig anzusehen und nicht als Abweichung von der Schablone, die ich drüber gelegt habe. Das ist das, was ich eigentlich jeder Mutter, jedem Vater ganz früh wünsche. So, dass nicht so ein Perfektionismus losgaloppiert und nicht aufzuhalten ist und ganz viel Frust mit sich bringt, sondern echt wirklich, hey, wie sieht das für unsere Familie aus?
Ich finde, da hat mal eine Mutter bei mir im PKIP-Kurs etwas ganz Schönes gesagt. Genau zu dem Thema Perfektion. Die hat mal gesagt, Perfektion schafft Aggression. Weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, perfekt zu sein und alles genau nach Plan zu machen. Und das ist so anstrengend und da stecke ich so viel Energie und so viel Kräfte rein, dass ich ganz viel Schönes nicht mehr sehe und dann irgendwann auch eine sehr kurze Zündschnur habe, weil so viel Energie in die Perfektion geht.
Ja. Ja, total. Und wenn du das jetzt hörst, ne, dann denk dir doch mal für dich im Stillen, ja, guck mal, welche Situationen im Alltag, welche Bereiche im Alltag sind das vielleicht bei mir und meinem Kind und meiner Familie? Das heißt, wo möchtest du gern irgendein Ziel erreichen? Wo möchtest du gerne irgendeine Perfektion schaffen, die du dir so vorgestellt hast haderst da ein bisschen mit, weil das gerade nicht funktioniert? Also ich glaube, das ist eine schöne Idee, ganz wertfrei. So, jede für sich mal gucken, wo ist denn das gerade? So, und wenn ihr euch traut und das mögt, dann teilt es auch echt wirklich auf unserem Instagram-Kanal mit und nennt mal die Alltagsbereiche, wo es euch auffällt, dass ihr Schablonen anlegt, in die vielleicht Kinder nicht immer reinpassen.
Und wo sind vielleicht die Bereiche, wo ihr schon gar keine Schablonen mehr habt. Wo ihr ganz entspannt, ganz individuell gucken könnt.
So.
So. Haben wir fast 40 Minuten, ne?
Haben wir fast schon hier unsere ganze Folge schon wieder. Zack, ist es vorbei, die
Zack,
erste im Jahr.
Zapp, zerab, so schnell geht's. Aber wie schön, dass wir wieder zusammen sind.
Das finde ich auch. Das finde ich auch total. Freue mich auf die nächsten vielen, vielen Sonntage, die wir hier noch füllen können für dich. Und am meisten freue ich mich jetzt eigentlich, um mal wirklich so eine gute Tradition jetzt hier auch ins nächste Jahr zu bringen, auf das Ende jeder Folge, Sarah, das ja aus einem Zitat besteht.
Genau, und auch heute haben wir wieder ein Zitat, und zwar ist das von Bee Brown, die ihrerseits US-amerikanische Schriftstellerin ist und sich ganz viel mit Lebensführung und Psychologie beschäftigt. Und das Zitat sagt: Wenn wir sagen können, ich bin genug, dann hören wir auf zu schreien und beginnen zuzuhören, sind liebevoller und freundlicher zu den Menschen um uns herum und sind liebevoller und freundlicher zu uns selbst.
Großartig. Großartig. Da packen wir nicht viel drauf, sondern danken fürs Zuhören.
Wünschen euch einen schönen Sonntag.
Freuen uns über Feedback zu dieser Folge auf unserem Instagram-Kanal Pickup für die Ohren, auf unsere E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes finden kannst. Wir möchten auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir uns ganz, ganz, ganz doll über eine 5-Sterne-Bewertung freuen auf der Plattform, auf der du uns hörst. Das bringt uns wirklich sehr viel weiter. Also, wenn wir dir Hilfestellung geben, dann bewerte uns doch bitte auf deiner Plattform. Was lässt sich noch sagen, Sarah?
Habt eine schöne Woche, passt auf euch auf und seid gut zu euch.
Seid gut zu euch, seid gut zu euren Kindern, dann habt ihr es richtig toll. So, einen schönen Sonntag
und
bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.